Hallo liebe Fans von World Wrestling Entertainment und herzlich willkommen. Mit diesem Spruch, mit diesem Satz begrüßt uns damals Carsten Schäfer mit Günter Zapf, 22 Uhr, freitags vorm Fernseher. Und wir begrüßen euch mit diesem Satz zu unserem Podcast wieder nach einer kurzen Pause. Jetzt nach 2 Wochen sind wir wieder für euch da und freuen uns natürlich wieder, ja, die ganze Zeit aus der Ruthless Aggression Era für euch, mit euch zu reviewen, über viele Themen zu sprechen aus dieser, ja, geilen Zeit, möchte man sagen, aus der Zeit, wo, denke ich mal, viele auch angefangen haben mit dem Wrestling und auch die Kindheit miterlebt haben. Und ja, wir haben natürlich über die letzten Wochen während der Urlaubszeit gesehen, dass die Zahlen gestiegen sind, was unsere Folgen angeht, unsere Aufrufe, und darauf bauen wir auch weiter auf. Das sind einmal ich, der Ray, und mein Buddy Kevin.
Hallo auch von meiner Seite. Schön, euch wieder zu hören, beziehungsweise wieder hier für euch da zu sein.
Genau, so sieht's aus. Und ja, wir haben schon erfolgreich die ersten 10 Folgen abgeklappert mit verschiedensten Themen, sei es Stories, sei es Wrestler, sei es Titelregentschaften oder Rivalitäten. Und damit machen wir auch weiter. Und ja, für das heutige Thema haben wir ein recht interessantes Thema für viele. Jemand, der auch heute noch aktiv ist, kann man sagen. Und ich denke mal, auch für viele einfach auch ein totaler, ja, Publikumsliebling. Mythos, wie er damals dann auch unter anderem genannt worden ist. Und ja, in seiner heutigen Zeit sehr strittig, aber ja, so im Großen und Ganzen ein totaler Impact-Player, wie man so schön sagt. Es geht um William Goldberg, Bill Goldberg. Ja, und das ist so unser heutiges Thema in der Zeit, in der Ruthless Aggression Era Zeit. Damals hat oder wurde ja Goldberg nur zu einem Jahresdeal verpflichtet. Ja, es wird erstmal viel zu erzählen geben in dieser Folge, weil man hat sich natürlich in diesem ganzen Jahr viel für ihn einfallen lassen. Ich denke mal, man hat es, glaube ich, auch nur erstmal versucht, als ein Projekt zu sehen für dieses eine Jahr, um einfach zu schauen, was sich ergibt. Oder siehst du das anders?
Doch, ich würde auch ganz klar mit einstimmen, sage ich mal, und ich denke auch, dass sie das dann als so eine Art Experiment, kann man es vielleicht auch nennen, gesehen hat. Erstmal, wie kommt Goldberg bei den Fans an? Mit welchen Gegnern würde er vielleicht so gut harmonieren? Was sind so Fäden, die man so in diesem einen Jahr auch erstmal unterbringen konnte? Und so, es gab natürlich dann auch, wie wir gleich drauf zu sprechen kommen werden, einige, die ja auch Bock drauf hatten, sozusagen. Und so, ey, Goldberg, so, dem könnte ich mir ein Programm vorstellen. Und ja, es sollte dann eigentlich, glaube ich, auch so sein, so als ich das zum Beispiel von Bruce Pritchard in seinem Podcast gehört, dass sich Vince gerade auch dann zum Ende hinging, wo wir dann auch natürlich zu seiner Zeit dann noch hinkommen werden, hätte vorstellen können oder ja, eigentlich davon ausgegangen ist sozusagen, dass man ihn auch vielleicht danach, nach diesem einen Jahresdeal noch für 1-2 Jährchen länger hätte unter Vertrag nehmen können. Wir wissen natürlich, daraus ist dann nichts geworden und die Wege der WWE und Goldbergs trennten sich dann erst einmal wieder, bis auf Jahre später. Aber wie gesagt, hätte das dann alles dann noch zu seiner Zeit, erst mal noch am Anfang sozusagen dieser Folge und auch Goldbergs Zeit in der Ruthless Aggression Ära.
Genau, richtig. Ja, wir steigen erstmal ein mit Goldberg an sich. Er geht Backstage als ein schwieriger Charakter. Das sieht man halt auch öfters so, wenn es jetzt zum Beispiel, es gab vor kurzem auch über das WWE Network auch so eine Doku, glaube ich, so mit Goldberg. Ich weiß aber jetzt nicht unter welchen, ich weiß nicht, ob das dieses WWE 24 war mit ihm oder irgendwie Chronicle oder so. Aber auf jeden Fall gab es da eine Doku mit Goldberg und da hat er natürlich auch erzählt, dass er in der Vergangenheit immer natürlich ein etwas anderer Typ ist, auch ein sensibler Typ ist. Und sich dann auch immer vieles dann halt auch so, wie soll ich sagen, schnell sich angegriffen fühlt, weil er sich das dann halt zu Herzen nimmt, jede Sache. Wir steigen natürlich erstmal in der Sache ein, nicht mit seinem Debüt, sondern erstmal halt mit den Verhandlungen und den eventuellen Planungen, die man für ihn erstmals hatte. Es stand damals im Raum, dass, also sein Debüt gab er halt in der WWE nach WrestleMania, die Raw nach WrestleMania, aber man hatte Pläne gehabt, das Ganze ja vor WrestleMania starten zu lassen.
Genau, die eigentliche Idee sah nämlich dann so vor. Das war eine Idee, die von The Rock selber auch, wie also schon gesagt, gepitcht wurde, also vorgeschlagen wurde bei Vince McMahon, dass er sich da für ein Programm gegen Goldberg eben sehr interessieren würde und das auch dann halt in dem WrestleMania-Zeitraum so gefallen wäre, hätte man dann vielleicht dieses Match bei WrestleMania 19 zu sehen bekommen, anstatt halt The Rock gegen Steve Austin, was es dann ja letztendlich wurde. Das Ganze kam dann natürlich, wie wir mittlerweile alle wissen, nicht zustande, da sich eben diese Verhandlungen, dieser Deal mit Goldberg dann doch sehr in die Länge gezogen hatte. Das lag an verschiedenen Dingen. Natürlich, Geld spielt immer eine Rolle, ne? Er wird wahrscheinlich, da kennt man ja keine genauen Zahlen, ein bisschen mehr eingefordert haben, als das Vince vielleicht dann bereit war zu bezahlen zu dieser Zeit. Aber Vince, natürlich unser guter alter Geschäftsmann, ne, der ich da natürlich nichts einreden lassen will und halt, wenn ich nach dem Motto, wenn ich einen möchte, dann nehme ich den auch unter Vertrag, so komme was wolle. Da werden sich dann schon irgendwie geeinigt haben, was so das Gehalt angeht. Andere Dinge standen da auch noch im Raum, beispielsweise was denn die Anzahl der Auftritte angeht. So wollte scheinbar Vince McMahon, dass er in einem Monat so um die 10 Auftritte hatte, sei es Raw, sei es Pay-Per-Views oder eben auch House-Shows. Und auf die hatte Goldberg da scheinbar gar keinen Bock. Man muss natürlich auch immer wieder so erwähnen, Goldberg, der ist ein bisschen zufällig so ins Wrestling-Business so reingefallen, hat er vorher auch wie mehrere Wrestler in der Vergangenheit beim Football gewesen. Ne? Hat jetzt nicht irgendwie, also nicht jemand gewesen, der da jetzt die Kindheit so mit Wrestling-Matches verbracht hat, ne? Oder halt irgendwie die Einstellung hatte, so, oh, das wäre so mein Traum, das möchte ich immer machen. Das ist halt ein bisschen mehr oder weniger zufällig alles passiert. Auch ein sehr guter Freund von Good Old JR, Jim Ross, ist. Sollte es vielleicht auch sogar mal dazu kommen, dass die WWF damals ihn sogar noch gescoutet hatte, sozusagen ein Auge auf ihn hatte, bevor er überhaupt zur WCW dann damals gegangen ist. Das scheint es dann wohl auch ein Meeting schon damals, ein kurzes jedenfalls, mit Vince McMahon gegeben zu haben. Das aber mehr so eine Art Abtastgeschichte war, ne? So wie versteht man sich irgendwie, so könnte er sich irgendwie sowas vorstellen. Es wurde dann damals nichts, weil die WWE ihn ja quasi noch hätte erstmal trainieren müssen und ne, er hat ja 0,0 Erfahrung, was Wrestling da zu dem Zeitpunkt angeht. Das war dann nach der Zeit bei WCW natürlich schon mal was anderes. Deswegen dann jetzt wieder zurück bei diesen Verhandlungen, wo es dann auch noch darum ging, er hat ja diese ja, mystische Aura sozusagen bei WCW mit seiner ganzen langen Undefeated Streak, bevor die dann irgendwann endlich zum Ende gekommen ist. Und so, laut Gerüchten zumindest, das sind ja auch immer alles Sachen, die man jetzt nicht hundertprozentig so festlegen kann, ob es wirklich so gewesen ist, soll er dann sogar in den Vertragsverhandlungen mit Vince und der WWE eingefordert oder vorgeschlagen haben, dass er dann in dem Vertrag auch so eine Klausel haben möchte, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass er kein Match verlieren dürfe. Also gut, das ist natürlich etwas so, ja, eigentlich Unmögliches, ne, weil jeder verliert mal hier und da Matches, ne, egal wie dominant du bist oder ob du jetzt ein Champion bist, so selbst Triple H verliert mal Matches, ne, und das ist dann auch schon, also nicht oft, aber es passiert. Und ja, also da gab es dann halt auch so Berichte, sag ich mal, darüber, auch in den gewissen Dirt Sheets, ne, die es dann darüber so verbreitet wurden, dass da eben, als das in dieser Verhandlung angesprochen wurde, Vince McMahon auch gleich mal aus seinem Bürostuhl aufgestanden und den Raum verlassen hat. Und sehr zum Verwundern eigentlich von Goldberg, der gar nicht wusste, so, ja, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Das ist halt immer so diese Einstellung, ne, so, er hat dazu keine, ja, richtige Verbindung, sag ich mal, mit dem Wrestling-Business, sondern es ist halt für ihn wirklich so Business, so der Business-Part, der so für ihn so zählt. Und er will halt hinkommen, Geld machen und halt da so, ja, im Fernsehen stehen, so nach dem Motto, aber hat da jetzt so keine Liebe so für dieses Business, könnte man auch so sagen. Deswegen auch bei dem einen oder anderen bis heute da so ein bisschen, ich will es nicht sagen verhasst ist, aber jetzt auch nicht unbedingt ein Liebling, sei es jetzt Kollegen oder halt auch unter Fans.
Ja, man muss sich natürlich auch da vorstellen halt, ne? Also er kommt aus einer Football-Szene und ich glaube, der hat das auch immer klar geäußert, dass, wie du schon eben gerade gesagt hast, dass es halt nur für ihn halt mehr so ins Business geht. Ich glaube, das hat er auch, sagt er immer noch heutzutage, eventuell hat er auch da seine Meinung geändert. Aber wurde ihm gerade auch das angesprochen, dass mit dem, dass er halt die Klausel haben wollte, nicht verlieren zu dürfen. Die brachte damals auch ein Kurt Angle, als er verpflichtet worden ist. Da aber wiederum kann man es verstehen, weil Kurt Angle ist ja ein, kommt ja, hat ja 96 die hier die Goldmedaille gewonnen da bei der Olympia. Und das ist dann schon etwas, was man sich dann eher vorstellen kann als beim Goldberg, der ja mehr durch seine, durch sein körperliches Auftreten ja mehr, wie soll ich sagen, schon mehr so als Entertainer dient, als Wrestler, so wie es halt ein gegenüber einen Kurt Angle. Nichtsdestotrotz, ja, hat man sich dann, wie du schon auch erwähnt hast, dann erst kurz vor WrestleMania drauf geeinigt, weil man auch vorhatte, das Ganze halt dann vorzuziehen mit der ganzen Story. Es wäre natürlich auch viel interessanter gewesen, dass wenn man anstatt Austin versus The Rock 3 halt Goldberg gegen The Rock hätte und dann vielleicht das Austin gegen The Rock mal für später verschoben hätte und es dann vielleicht ja nicht zu dem Karriereende von Steve Austin gekommen wäre. Das ist immer wieder interessant, was wäre, wenn. Ja, und nach dem gelungenen, ja, nach dem gelungenen Sieg oder Erfolg von The Rock gegen Steve Austin bei WrestleMania 19, ja, gab es dann auch schon dann das Segment bei der 31, beim 31. März Ausgabe von Raw. Ja, da hielt The Rock eine Promo ab und ja, dann wurde auch das Ganze schon von Goldberg unterbrochen, der sich dann auch auf den Ring machte. Und ja, dann natürlich dann, also meiner Meinung nach nicht schlimm, ich denke mal deiner Meinung halt nach auch nicht, dass er halt schon im Ringoutfit stand, sondern halt in seinen ganz normalen Straßenklamotten. Hätte auch für mich jetzt nicht unbedingt sein müssen. Also das hätte auch für mich jetzt nicht so an Glaubwürdigkeit gespielt, wenn er schon im Ringoutfit da steht. Ne?
Ja, da gebe ich dir
So.
recht.
Also das haben die schon ganz gut gemacht. Ja, und damit wurde eigentlich schon langsam so angedeutet und klar gemacht, dass es für die beiden ein Match geben wird beim kommenden Pay-Per-View Backlash im Main Event, was meiner Meinung nach auch eine gute Wahl ist. Man muss jetzt nicht immer ein Titelmatch im Main Event lassen, sondern halt auch mal wirklich ein Attraktionsmatch, was ja, also da muss man wirklich sagen, einer wie The Rock schafft es dann wirklich, ja, ins Main Event zu kommen, ohne dass der Titel auf dem Spiel steht. Sei es mit John Cena bei WrestleMania 28 oder halt hier mit The Rock, Verzeihung, mit Goldberg. Ja, aber bevor wir dann halt weiter fortfahren, gab es ja lustigerweise eine Woche später ein anderes Ereignis Backstage.
Ja, der 7. April 2003 bei einer Raw-Ausgabe, ebenfalls, wie gesagt, eine Woche genau nach diesem Debüt, nach dieser Unterbrechung von The Rock, soll es eine andere Art von Unterbrechung geben, sozusagen. Und zwar legten sich dort Goldberg und Chris Jericho Backstage miteinander an, beziehungsweise, ja, der eine mit dem anderen, ne? Wie es manchmal dann zu solchen Konfrontationen kommt. Es trug sich scheinbar so zu, dass Goldberg zu einigen Kollegen damals Backstage, unter anderem war da Kevin Nash im Lockerroom zugegen und auch ein Hurricane, der also die Unterhaltung so ein bisschen überhört hatte, hat sich Goldberg wohl über Jericho beschwert, insbesondere darüber, dass er seine Moves besser sellen könnte, ne, um dann Goldberg noch ein bisschen stärker und besser aussehen zu lassen. Und ja, Hurricane, der das überhört hatte, hat das gleich mal sozusagen an Jericho weitergetragen, hat ihm da ein bisschen so von erzählt, und hey, die reden da drüben so ein bisschen über dich und dies und das. Woraufhin Jericho ihn dann konfrontiert hat und ihn dann mal erinnert hat, so nach dem Motto, so hat das Jericho, zitiere so ein kleines bisschen, jetzt nicht Wort für Wort, auch in seinem Buch geschrieben, dass er sich mal daran erinnern sollte, also Goldberg, dass es hier nicht mehr die WCW ist, sondern hier, wenn man ein Problem mit jemandem hat, dann kann man ihm das auch ins Gesicht sagen. Ne? Und da muss man hier irgendwie nach dem Motto mit seinem Freund hier hinter dem Rücken über andere sprechen. Goldberg konnte da wohl nicht wirklich was entgegensetzen, wörtlich, sondern hat da relativ aggressiv drauf reagiert, was dann halt dazu führte, dass sich die beiden da in so einen kleinen, ja, will es jetzt gar nicht Prügelei nennen, aber halt so ein bisschen aufeinander losging. So Goldberg hat dann scheinbar ganz nach seiner Football-Karriere so beeinflusst, versucht so eine Art Tackle oder auch halt Spear, wenn man so möchte, an Jericho so durchzuführen. Jericho konterte seinerseits damit, dass ihn ein Front-Face-Lock, oder ja, so eine Art Schwitzkasten nennen wir es mal, genommen hat und ihn da zu Boden ringen konnte. Ja, als dann die Situation noch so ein bisschen sich in die Länge zog, kamen dann natürlich auch mal andere, wie dann halt Hurricane, der auch noch da zugegen war, ein Booker T und einige WWE-Offizielle, die die beiden dann schlussendlich getrennt haben. Kevin Nash coolerweise, so laut Jericho, einfach weiter auf seinem Platz da gesessen und hat sich das Ganze nur aus der Ferne so ein bisschen beobachtet. Also der hat da so sein Leben gechillt sozusagen. Und ja, wer weiß, er hat sich wahrscheinlich, hätte die beiden unterbrechen wollen, irgendwie mal wieder dabei selber verletzt. Ja. Aber gut, vielleicht nicht das Schlechteste, dass er da nicht eingegriffen hat. Jedenfalls endet dann damit, dass, ja, so wie man es so aus den Erzählungen halt so hört, Jericho dieses Aufeinandertreffen, dieses Inoffizielle für sich quasi entschieden hat und Goldberg dann auch derjenige war, der sich da so ein bisschen, ja, ich sag mal, den Schwanz einziehen musste und ihm halt so einen Händedruck gegeben hat als Konsequenz und zwar keine wirkliche Entschuldigung geäußert hat, aber damit haben die es beide dann so ein bisschen begraben, weil Jericho, wie er selbst in seinem Buch sagte, noch meinte, so, du gibst mir jetzt entweder die Hand, wir vergessen die gesamte Sache hier, oder wir haben jede Woche so ein Aufeinandertreffen. Und, so, ne? Und darauf hat dann Goldberg wohl auch keinen Bock. Und ja, sollen sich dann wieder in An- und Abführung vertragen. Ne? Nicht hundertprozentig auf der besten Ebene oder auf irgendeiner Freundschaft jetzt plötzlich, aber so, dass man zumindest dann weiter zusammenarbeiten konnte in der Zukunft.
Ja, und das war natürlich das Beispiel, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Also Goldberg gilt als, ja, nicht gerade als der Leichteste, so ja, was der Umgang angeht und charakterlich. Du siehst schon so aus, als würdest du mir noch was sagen wollen.
Hey, mir fällt da gerade auch noch eine kleine Idee zu ein, bevor wir dann wieder zu dem Backstage-Match und halt Backstage, sag ich schon, Backlash-Match gegen The Rock zu rüberschwanken. So war nämlich auch in dieser Podcast-Folge von Bruce Pritchard noch erzählt, dass so unter anderem das und auch in der kommenden Woche darauf, wo Goldberg sein erstes Match gegen Christian nicht gewinnen konnte, sondern das in so einem Low-Blow im DQ-Finish endete, kam dann scheinbar The Rock Backstage zu Vince McMahon, um ihm da ein Programm vorzuschlagen, was dann ging. Den, wer ist denn der nochmal, dieser kleine maskierte Rey Mysterio, genau, so heißt er, also das so The Rock wohl gesagt haben, ein Programm halt zwischen den beiden so vorschlug, weil er meinte, so die beiden könnten ein richtig tolles Match auf die Beine stellen und so, also quasi nicht mal so zwei Wochen, nachdem Goldberg überhaupt angekommen war, hat er scheinbar The Rock auch schon so halt von den ganzen Backstage-Geschichten gehört und so und meinte so, ey, vielleicht könnte ich ja doch lieber noch in so ein anderes Programm so umsteigen oder so, ne, aber gut, das wollte dann Vince natürlich nicht mit sich machen lassen, sondern wollte dann dieses Big-Money-Match, wie man so schön immer dann sagt, zwischen The Rock und Goldberg dann halt dennoch stattfinden lassen, auch wenn dieser dann selbst nicht mehr der allergrößte Fan dann da zu gewesen scheint. Ja. Ja, Versprecher manchmal. Egal. Ja.
Aber wo du gerade Rey Mysterio erwähnst, liebe Zuhörer, checkt nochmal unsere letzte Podcast-Folge. Dabei handelt es sich nämlich um Mr. 619 Rey Mysterio, da auch hohe Aufrufe und Resonanzen bekommen, scheint beliebt zu sein. Und ja, schaut mal rein und wir würden uns gerne freuen, was ihr über diese Folge hält, über den Mr. 619. Wir fahren hier weiter fort. Goldberg sollte gewinnen dann bei Backlash gegen The Rock. The Rock ist natürlich kein, mit The Rock gibt es keine Probleme, wenn es ums Hinlegen für einen anderen Wrestler gilt, so wie auch hier. Das Match ging so um die gute 15 Minuten der beiden. Es wurde oft auch immer in der Zeit kritisiert, dass WWE ihn halt länger wrestlen ließ, als man es in der WCW tat. Und da war er in der WCW halt so bekannt dafür oder so effektiv, dass er nur kurze Matches hatte. Aber meiner Meinung nach, und wir werden es ja sicherlich nochmal jetzt im Laufe der Folge, denke ich, nochmal halt drauf eingehen oder nochmal erwähnen, meiner Meinung nach war es nicht schlimm. Oder ich habe es lieber doch, wenn er dann halt ein bisschen länger wrestelt, also jetzt länger als 5-6 Minuten, was er halt dann später jetzt bei seinem zweiten Debüt oder seiner Rückkehr bei der WWE dann halt auch umgesetzt hat, dass er dann halt eher so die kürzeren Matches hat, diese Squash-Matches. Hier halt diese 15 Minuten kam irgendwie auch während des Matches nicht so gut bei der Crowd an, irgendwie. Also,
Ich erinnere mich da auch an einige Buhrufe und so, auch in
ja.
Richtung von Goldberg vor allem.
Ja, eben.
Und
Also, dass das irgendwie nicht so gut ankam. Natürlich der Rock da als Hollywood The Rock natürlich sehr beliebt gewesen als Heel, muss man da sagen. Ja, aber nichtsdestotrotz verließ er an den Abend Massachusetts mit einem Sieg. Und ja, in der Zeit widmet man sich so langsam halt schon ja, der nächsten Rivalität. In der Zeit natürlich, wo du eben gerade auch Christian erwähnt hast, der hat damals so ein bisschen als Fan von The Rock, galt er als Fan von The Rock und hat natürlich dann in solchen Sachen halt versucht, dann auch Goldberg niederzustrecken. Und es wurde so langsam, nachdem halt Goldberg in, ja, in so einigen Folgen Wrestler squashen durfte, wie zum Beispiel halt Three-Minute Warning und Rodney Mack in einer White Boy Challenge, was dann damals mehr so mit dem Gimmick von Teddy Long zu tun hatte, der halt der Manager von Rodney Mack war. Das war damals mehr so eine, ja, wie sagt man, Rassenstereo-Gimmick.
Ja, so was Stereotypisches.
Stereotypisches, ja, genau. Es sich geahndet hatte. Und ja, man fing dann halt langsam an, ihn schon einen nächsten Gegner für Bad Blood zu geben, für Bad Blood 2003 Pay-Per-View. Und das war jemand, den wir schon eben gerade erwähnt haben. Und ja, und jemand, wo eine Idee damals abgeschlagen worden ist bei der WCW. Und zwar, ja, der gute Chris Jericho. Da gab es ja halt die Sache, dass das hat auch Chris Jericho auch in seiner DVD erzählt, dass er ja halt diesen Plan gemacht hat damals bei der WCW, hey, wie sieht's aus? Ich möchte ein Programm mit Goldberg starten und auch sehr gute Ideen dabei gewesen, dass er halt dann immer Woche für Woche immer halt Goldberg rausgerufen hat, aber der nie rauskam und Jericho sich dann immer wieder zum Sieger erkürt hatte oder verkürt hatte. Ja, und dann war es dann halt dann so, dass WWE dann wiederum das dann halt umsetzen wollte. Goldberg sagte damals in der WCW-Zeit, das würde nicht Geld einbringen, diese Storyline. Auch da muss man natürlich dann wieder drauf zurückkommen, halt wieder auf den schweren Charakter von Goldberg, dass er dann halt dann wieder sich zu sehr was rausgenommen hat. Und ich denke mal auch zurückführend halt. Nicht nur, dass halt Vince McMahon ihnen nur ein Jahr gab, um zu schauen, halt, wie sich das Ganze halt entwickelt, sondern auch zu sehen, halt, der wird nicht wirklich günstig gewesen sein, seinen Vertrag. Man hat natürlich mit den vorherigen WCW-Superstar jetzt nicht so die gute Erfahrung gemacht. Ein Scott Steiner, der halt dann auch von der WCW kam, ja, sein Run in der WWE galt dann eher so als totaler Flop leider. Ja, und da wollte man halt dann schauen, wie sich das Ganze halt dann macht, wenn wir jetzt einen wie Goldberg erstmal nur unter ein Jahr nehmen und nicht jetzt halt jemanden, den wir halt dann irgendwie auf 2, 3 Jahre verpflichten und dann später dann blöderweise in einer Entlassungswelle dann halt wegschicken müssen. Ja, zu diesem Match könnt ihr mehr erfahren in unserer Chris Jericho-Folge. Da sind wir nochmal auf das Ganze eingegangen, wie Chris Jericho natürlich halt versucht hat, einen Goldberg auf die Palme zu bringen und das Ganze dann halt drumherum. Recht gutes, ansehnliches Match beim Bad Blood Pay-Per-View meinerseits. Ich denke mal, deinerseits auch.
Ja, doch, da stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Eine relativ interessante Geschichte gab es dazu auch noch ganz kurz in dem Vorfeld zu deren Match bei Bad Blood. Wie du schon gerade kurz angesprochen hattest, da gab es ja einige Segmente, wo es dann Jericho immer versucht hat, ja, Goldberg auf die Palme zu bringen, ihn so zu verärgern. Und unter anderem fällt einem da natürlich ein Segment ein, was wir auch schon in der Folge zwar besprochen haben, aber jetzt diese Story dazu noch nicht, wo es dann dazu kam, dass Jericho so ein Eimer Farbe auf Goldbergs Auto, so im Backstage-Bereich, so, ja, entleert hat, sage ich jetzt mal so. Und daraufhin sollte es eigentlich dann halt so eine Verfolgungsjagd geben, in der Goldberg dann Jericho verfolgt. Und ja, so erstmal schön und gut, ne, alles. Also so vor, das Auge eines so Casual-Fans, sage ich jetzt mal so, auch nichts Besonderes bei gewesen. So alles gut so gelaufen, wie es sein soll. Aber so war es dann tatsächlich Backstage nicht. Da habe ich das nämlich auch in dieser Podcast-Folge von Bruce Pritchard erfahren, der dann nämlich für dieses Segment verantwortlich gewesen ist. Da quasi so der, wie man es schon sagt, der Agent dafür so war und hat so die Leitung da drüber hatte. Also haben die nämlich den ganzen Tag dieses Segment eigentlich schon geprobt. Und es sollte dann darum gehen, dass halt Goldberg Backstage dann hinterherläuft. Es sollte dann da ein Security Guard platziert sein, den Goldberg fragt, in welche Richtung Jericho abgehauen ist. Der würde dann eine Richtung zeigen. Goldberg würde dann natürlich ganz einfach ins Auto steigen und halt die Verfolgung aufnehmen. Und ja, so wie erstmal auf dem Papier alles perfekt, ne? Das lief auch in dem Segment bis zu dem Zeitpunkt, als Goldberg dann die Verfolgung wirklich aufnehmen sollte, lief auch alles gut, denn da kam es dann scheinbar dazu, dass Goldberg blöderweise in die falsche Richtung die Verfolgung aufgenommen hat, dass dann quasi Jericho, ich weiß gerade nicht mehr, ob es jetzt genauso war, aber vielleicht ist er nach rechts abgehauen und Goldberg ist ihn dann aber nach links hinterher, ne? Was dann natürlich einigen Leuten doch aufgefallen ist. Und vor allem blöderweise für Bruce Pritchard ist das auch Vince McMahon aufgefallen, der ihn dann erstmal halt in diese Gorilla Position, wie es so schön heißt, da gleich hinter die Stage berufen hat, wo dann die Produzenten sozusagen und auch Vince selber sitzen. Und es dann erstmal eine Standpauke für Bruce Pritchard und die auch beteiligten Kameramänner und auch den Security Guard dann da so gab, weil Vince McMahon natürlich hier nicht den Fehler bei Goldberg gesehen hat, obwohl er ja eigentlich den Fehler gemacht hat, in die falsche Richtung zu fahren, sondern der hat den Fehler bei Bruce Pritchard gesehen, weil er meinte, er hätte den Security Guard nicht an der richtigen Stelle platziert und meinte, das im Fernsehen nicht richtig gesehen und dies und das. Und es gab dann so eine ganze Diskussion darüber. Währenddessen wurde dann aber schon das Replay eingespielt, da sie da ja natürlich live im Fernsehen zu sehen waren, ne? Und die Werbung war vorüber und als es dann ersichtlich war, dass Bruce Pritchard quasi gar nicht den Fehler gemacht hatte, so konnte sich Vince aber trotzdem nicht beruhigen und er meinte dann tatsächlich, dass so, also ein Satz eigentlich für die Ewigkeit, ne, den man sich dabei auf der Zunge zergehen lassen muss, durch diesen Fehler hätte Bruce Pritchard laut Vince McMahon die Karriere von Bill Goldberg getötet. Er hat ihn da halt so erstmal angeschrien und wollte sich da gar nicht mehr beruhigen. Also, you smear piece of shit, aber the business und sowas, ne? Also ich kann die Impression beileibe nicht so gut, wie ein Bruce Pritchard das macht, aber auf jeden Fall, da lohnt es sich auch mal reinzuhören, wie er das dann nochmal darstellt, aber ja, also wie man auf die Idee kommt, dass durch, selbst wenn es der Fehler von Bruce gewesen wäre, wie das dann irgendwie ein Ende einer Karriere sein soll, weiß ich auch nicht ganz, aber ich glaube, Vince, du hast es auch schon mal zu mir so gesagt, der braucht ein bisschen so seine Punching-Bags. Also der muss manchmal so seine Wut einfach an irgendwem rauslassen, so wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Und da ist dann mal Bruce Pritchard getroffen, anstelle von dem gut bezahlten Goldberg, mit dem er sich da wahrscheinlich nicht irgendwie auf so eine Diskussion einlassen wollte.
Ja, eben, genau. Vince McMahon kann es auf jeden Fall da sehr gut übertreiben. Ich weiß es nicht. Findest du, dass er durch diese Szene so bis heute noch daran gelitten hat, an seinen Ruf?
Das muss ich wirklich verzweifeln. Ich glaube, er ist ein bisschen drüber hinweg.
Wer kennt es nicht, dass man heutzutage hört, wie sich gewisse Leute wie Eric Bischoff dazu äußern, dass dieser Moment halt Goldbergs Karriere gekillt hat. Nichtsdestotrotz.
Schade, dass sie vorbei ist. Das ist auch das Ende unserer Folge, da jetzt die Karriere beendet wurde.
Genau. Wir sind so traurig darüber, dass wir auch hier auch einen Cut machen. Nichtsdestotrotz fahren wir, liebe Zuhörer, auch fort in diesem Jahr 2003. Und zwar befinden wir uns langsam auf dem Road to SummerSlam, wo es ursprünglich geplant war, dass es ein 1 gegen 1 Match zwischen Goldberg und den Weltschwergewichts-Champion Triple H stattfinden sollte, der bis dato eine recht lange Titelregentschaft hatte, die schon mehr als ein halbes Jahr ging. Und ist natürlich auch hier wieder die Frage gewesen, Triple H war zu diesem Zeitpunkt verletzt, Aber wenn er nicht verletzt gewesen wäre, ob man halt mit der gleichen Idee fortgefahren wäre, dass man halt Go-Back zum Champion machen würde, ja, bleibt halt ja, ein Stern. Wäre interessant gewesen, da mal herauszufinden, ob das dann auch unabhängig von der Verletzung her geplant gewesen wäre. Man hat halt ein 1 gegen 1 Match geplant. Allerdings hatte ich das irgendwie auch Goldberg da Backstage wieder Wochen zuvor halt vermasselt, indem er halt, ja, ich glaube, so eine Australien-Tour halt abgeschlagen hat. Also da wollte er dann irgendwie nicht daran teilnehmen. Und da dachte ich natürlich, wenn es okay, gut, so ein Champion muss eigentlich sich für vieles bereit erklären. Und Goldberg genießt irgendwie oder nimmt sich zu viel raus für jemanden, der jetzt nicht wirklich ein richtiger Wrestler ist. Wie gesagt, wäre es halt ein Kurt Angle oder so, wäre es halt eine Sache. Aber bei Goldberg, der nimmt sich halt dann irgendwie zu viel raus. Und wie gesagt, natürlich ein schwerer Charakter muss halt nicht ein schlimmer Mensch sein. Eher im Gegenteil, man muss das mal auch aus anderen Blickwinkeln betrachten. Aber das sind auch wieder so Sachen halt, die ja, sich Goldberg dann zu sehr rausgenommen hat. Und man sich dann halt entschied, das Ganze in einem Elimination Chamber Match umzuwandeln, wo unter anderem dann auch noch ja, die Click Buddies von Triple H noch mitgemischt haben, Kevin Nash und Shawn Michaels. Dann auch noch der Gegner vom Bad Blood Match von Goldberg, Chris Jericho, und ein junger Randy Orton damals an dem Match teilgenommen haben. Ja, ein ziemlich überschaubares Match. Also
Ja,
die ganzen
also.
Eliminierungen da von Goldberg getätigt, bis außer das von Kevin Nash, da wurde, glaube ich, gleich am Anfang irgendwie da
Ja, mit dem ging es
rausgeräumt.
relativ schnell vorbei.
Genau.
Und sonst, ja. Und jetzt, also was die Eliminations angeht, da hat man auf jeden Fall, ich sage mal, schon, ja, Highlight-reichere Elimination Chamber Matches gesehen, als
Genau.
dieses hier. Ich will es jetzt auch nicht ganz eintönig nennen, aber es war schon so auf der ein bisschen so, ja, einseitigeren Seite.
Man hatte das natürlich einerseits, ja, wie gesagt, also Triple H hatte da so wenig Auftritt, dass er gleich, als er dann halt aus der Kammer rauskommen sollte, ein Switchy Music verpasst bekam und dann wieder die ganze Zeit in seiner Kammer lag. Sodass erstmal Goldberg die ganzen halt dann alle abgeräumt hat und dann es nur noch zwischen den beiden dann halt kam am Ende. Und ja, die Fans waren schon richtig heiß und es gab auch die ganz starken Goldberg-Chants. Also es war wirklich schon vorab zu sehen eigentlich, dass Goldberg gewinnen sollte. Aber wie schon in unserer einen Folge schon erwähnt und erzählt, der Reign of Terror, den ihr euch gerne halt dann anhören könnt, hatte natürlich unser lieber Paul Levesque. Oder Levesque oder wie auch immer ausgesprochen wird, ja, da andere Ansichten und hielt es natürlich dann für nötig, ja, die Titel zu verteidigen. Natürlich, einerseits war Vince McMahon davon nicht begeistert, von der Story, die ich ihm gerade erwähnt habe, aber man kennt natürlich auch die Backstage-Politik von Triple H und so durfte das Ganze kein Happy End haben an diesem Pay-Per-View. Die Raw-Folge darauf einigte man sich dann aber auf eine Stipulation für den kommenden Pay-Per-View Unforgiven, wo es dann heißen sollte: Titel gegen Karriere. Da meinte natürlich Triple H: Du lebst nur von dem Hype und ich möchte dem ganzen Hype ein Ende setzen. Also setz doch deine Karriere auf ein Spiel bei Unforgiven und ich meinen Titel. Und ja, da haben wir beide was davon. Ja, ich erinnere mich, wir beide haben uns ja den Pay-Per-View angeguckt, Unforgiven 2003, mal vor ein paar Monaten. Hast du da irgendwie was da aus der Zeit irgendwie rausnehmen können, irgendwelche Notizen zu der Sache?
Ja, also erstmal generell muss ich sagen, ich bin ja immer so ein bisschen so vorsichtig, was da also solche Stipulations angeht. Ne? Man natürlich sich in erster Linie, also man hat schon mal irgendwelche Backstage-Sachen so gehört, ne? Kann man sich ja natürlich so sicher sein, so okay, der wird ja jetzt seine Karriere nicht beenden, also stehen eigentlich so gut wie der Sieger schon so fest. Ne? Sind auch manchmal halt bis heutzutage dann so gemacht wurde, wenn es jetzt irgendwie um Dolph Ziggler ging und gegen The Miz oder was dann nicht schon alles ist, gab es ja schon öfter mal so solche Stipulations.
Oder Triple H ja selber gegen Batista jetzt bei
Ja,
WrestleMania
genau,
vor ein paar Jahren.
stimmt. Und das ist halt mal, also das ist vielleicht ein so ein kleiner, ja, also wirklich ein kleiner Kritikpunkt, den man da vielleicht so hätte haben können. Aber ja, auch wenn man es vielleicht schon beim SummerSlam halt hätte durchziehen können. So war es dann auch wirklich mal so ein bisschen gefühlt an der Zeit, Goldberg auch mal so einen World-Title-Run dann so zu geben, um halt auch zu sehen, so, wo stehen wir so mit ihm, ne? Und halt, wie kann er dann so einen Titelrun da auch so ja, verkörpern, sage ich jetzt mal so, ne? Wie würde sich da so ein Reign von ihm so darbieten? Und denk mal, so wird dann auch die Denkweise so von der WWE da zu dem Zeitpunkt so gewesen sein, weil man ist jetzt schon so einige Monate so in diesem Einjahresvertrag so drin gewesen, ne? Man hat jetzt noch nicht so wirklich die riesigen Highlights, also zumindest was Titelgeschehen so angeht. Natürlich ist Goldberg gegen The Rock ein Highlight gewesen, ne? Das will ich jetzt nicht damit meinen. Dort dieses Match so an sich, ja, von den beiden ist jetzt auch nicht unbedingt so ein Technikfeuerwerk so zu erwarten, gerade so von Goldbergs Seite, da haben wir dann öfter mal auch, wie Bruce Pritchard auch gesagt hatte, gegen halt Gegner wie einen Christian, der so bei einen oder anderen Raw-Ausgaben so gegen Goldberg halt antrat, oder halt auch Chris Jericho, was halt einfach so solche sind, der typische Charakter Workhorse, wenn man das so hört, und da denkt man ja gleich auch an die beiden, also die können jemanden richtig gut aussehen lassen und worken halt wirklich ein stabiles Match dann auch so gegen eigentlich jeden. Was mich dann an der Stelle, nur um ganz kurz abzuschweifen, auch so ein bisschen noch gewundert hat, dass eigentlich dann auch nie so dazu kam, dass Goldberg mal so ein One-on-One-Match gegen Shawn Michaels hatte, weil der ist ja auch sehr bekannt für sowas. Ne? Also, der hat ihn bestimmt dann auch sehr, sehr gut aussehen lassen können. Und selbst je nachdem, in welchem Matchende das dann halt auch geendet hätte.
Also da muss ich sagen, es gab eins, aber das war bei einer Raw-Folge und es endete halt dann auch in halt DQ. Mhm. Also da war er schon Champion gewesen.
Das hatte ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm.
Ja, gut, das ist ja auch mehr so leider, das, wie du schon sagst, hätte man ein bisschen besser aufbauen können, das Ganze, auch zu einem Pay-Per-View-Match. Natürlich da das Problem gewesen, dass dann halt beide Faces sind, mhm, und das Ganze wurde halt dann von Triple H unterbrochen. Das passiert ja dann halt, nachdem Goldberg erfolgreich dann bei Unforgiven sich den Titel schnappte und halt auch seine ja, Karriere weiter fortsetzen konnte. Die Wochen darauf, muss man sagen, verschwand Triple H erstmal für einige Wochen von der Bildfläche, was dann halt unter anderem dann zu diesem Match kam halt von Shawn Michaels gegen Goldberg. Triple H hat damals dann geheiratet und musste sich dann weiter von dieser Verletzung da halt erholen, wo er dann halt auch eine Zeit lang nicht mit diesen typischen Unterhosen, diesen typischen ja, Outfit, das er halt, Wrestler-Outfit, was er halt hatte, Ring-Outfit hatte, sondern er lief dann etwas mit längeren, ja, es sah schon so aus wie ein bisschen wie Shorts oder längere Boxershorts, mit denen er da auftrat, also das, was Goldberg halt hat, aufgetreten ist wegen der Verletzung. Die Story im Laufe der Wochen, die dann halt sich aufbauen sollte zu Survivor Series, diente dann mehr damit, dass ein Kopfgeld auf Goldberg angesetzt worden war oder wurde. Ja, da auch ein bisschen so der Hintergrund war, also Triple H ist auch wirklich bekannt dafür, dass er sehr viele Sachen aus der früheren Zeit hatte. Das diente irgendwie einer Storyline aus den 80ern irgendwie mit Harley Race und Ric Flair, dass irgendwie auch irgendwie was wie ein Kopfgeld angesetzt
worden ist. Ja, genau, ist. Da habe ich auch schon mal von gehört.
Und man sieht es ja halt, ne? Triple H hat auch dann hat natürlich Ric Flair dann halt als unter anderem in Evolution gehabt und ich denke mal, da sich auch viele Sachen abgekupfert und sehr viele Ideen oder den Spinebuster, den er ja macht, den hat er früher, glaube ich, nie gemacht und da hat er diesen Anderson Spinebuster ungefähr gehabt, dann sich auch abgekupfert. Also ja, Triple H hat sich dann vieles aus der Vergangenheit abgekupfert und man sieht es ja heute auch ein bisschen halt an Triple H auch wieder, wenn er dieses Booking von NXT hat, dass er auch da sehr viele Sachen von der Ruthless Aggression Era holt, wie zum Beispiel Pay-Per-Views von damals. Natürlich bin ich da jetzt nicht so sehr in der Materie drin, aber ich kann mir vorstellen, die eine oder andere Story hat auch eine Gemeinsamkeit aus der früheren Zeit. Nichtsdestotrotz sollte es zu einem Rematch kommen bei der Survivor Series. Hier waren natürlich ja, lange Wochen zu dem Aufbau. Es gab aber halt nochmal das 1 gegen 1 Rematch der beiden, was dann Goldberg erfolgreich verteidigt hatte. Man muss dazu noch sagen, das Kopfgeld wurde halt angesetzt auf Goldberg und viele Wrestler haben ihn natürlich dann Backstage attackiert. Ne? Mhm. Mark Henry, La Resistance und. Und am Ende hat es dann Batista geschafft, halt dann Goldberg zu attackieren, ihn dann halt mit einem Stuhl zu verletzen. Und ja, das Geld blieb bei der Evolution. Ja, die verteidigte, also die erfolgreiche Verteidigung bei der Survivor Series. Und ja, damit war aber das Ganze noch nicht zu Ende, weil es sollte dann zum nächsten Pay-Per-View dann hinausgehen, dass Triple H dann irgendwie immer noch nicht genug hatte.
Was für eine Überraschung.
Und dann aber noch eine dritte Person mitgemischt hat. Ursprünglich war geplant, dass die dritte Person Kevin Nash sein sollte. Der hat sich aber damals dann irgendwie auch wieder verletzt. Also ja, wie so ein Fußballspieler, der irgendwie auch nicht mehr
fußlos. Erneut keine Überraschung.
Erneut keine Überraschung. Und ja, ich hätte natürlich da auch vielleicht in den Mix andere Wrestler reingeworfen. Ich will vielleicht gleich nochmal dazu kommen, weil der Wrestler, den ich jetzt da reinschmeißen würde, der hat erstmal eine kurze Rolle dann in den Wochen danach ja, mitgemischt oder hatte ein Programm mit Goldberg. Aber die dritte Person war hier Kane, der bei der Survivor Series halt seinen Storyline-Bruder Undertaker lebendig begraben hat und dann natürlich dann in den Raw-Folgen einfach in das Geschehen Eingriff zwischen Triple H und Kane, zwischen Triple H und Goldberg und natürlich dann da signalisiert hat, dass ein Titelshot, also ein Titelmatch haben möchte bei Armageddon und dann Eric Bischoff dann ein Triple Threat Match für Armageddon angesetzt hat, der drei. Ja, ich weiß auf jeden Fall, ich habe dir das damals dann zum Review gegeben, den Pay-Per-View Armageddon 2003. Und da warst du ja nicht so fasziniert von dem Match. Also da hast du ja auch eine richtig lowes Rating gegeben, irgendwie 2 oder 2,5.
Ja, ich glaube, es waren sogar wirklich 2, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Also ich weiß jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig so aus dem Kopf, aber auf jeden Fall nicht so wirklich begeistert gewesen so von dem Match an sich. Wie auch gerade schon gesagt hat, ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig davon überzeugt gewesen, warum man da jetzt dann Kane halt so mit reingesteckt hat. So, gut, die Frage natürlich, es wäre wahrscheinlich auch nicht wirklich besser gewesen, wenn es dann Kevin Nash gewesen wäre. Ne? Das kann man fairerweise auch sagen. Es ist einfach so, ja, dieselbe Art von auch nochmal so ein Big Man sozusagen damit rein zu werfen. Und ich finde immer, so gerade bei so Triple Threat Matches oder bei meisten Matches an sich eigentlich, aber gerade bei sowas, ist auch immer so ein bisschen so eine Abwechslung halt so ganz gut. Deswegen auch so Sachen wie jetzt halt Matches von einem Rey Mysterio dabei ist, vielleicht jemand wie so ein Shawn Michaels oder Jericho, die dann halt so gut funktionieren, weil die nochmal so andere Elemente da so mit reinbringen.
Richtig.
Anstatt, dass es halt dann dreimal so pure Power sozusagen
dazu ist. Richtig, ja.
Gerade jetzt natürlich auf Kane und Goldberg so bezogen, also Triple H eher so ein bisschen so heel-mäßig dann so als, sich so seine Chancen da so vorsichtig so ausgesucht hat sozusagen und immer mal wieder auch dann die typischen Auszeiten dann genommen hatte so von dem Match. Aber insgesamt, das konnte auch so booking-technisch jetzt nicht so hundertprozentig so überzeugen. Dann kam es natürlich dann auch, wie man es eigentlich fast erwarten musste, zu so einem typischen Heel-Finish dann dabei mit der Hilfe von Evolution in Form von Batista. Das war dann ja so, dass Kane hatte einen Chokeslam angesetzt an Goldberg, hat den auch erfolgreich durchbekommen, woraufhin dann Batista derjenige war, der dann Kane sozusagen aus dem Ring so rausgezogen hat. Und Triple H konnte dann im Ring einfach das Cover daraufhin abstauben und ging halt sauber durch. Er hat dann so damit seinen Titel wieder gewonnen, so die Reign of Terror, wie man es ja wirklich eindrucksvoll, sag ich mal, immer wieder gezeigt bekommen hatte. Sollte dann wieder einmal weitergehen. Er hat ja wirklich für nur relativ kurze Zeiten, wenn überhaupt, mal so den Titel dann nicht gehabt.
Ja.
Und das konnte, durfte ihn dann gleich mal wieder gewinnen. Und selbst, wie du auch schon gesagt hast, er kriegte da einfach nicht genug, selbst wo er in der Zeit, wo er den Titel dann auch nicht hatte. Statt er hat dann trotzdem so in Titelmatches und halt in den Main Event, in den Titel geschehen, so drin. Und ohne Triple H gab es ja scheinbar keine Main Events. So hatte man das Gefühl.
Also ich erinnere mich damals, als du das Review dazu gemacht hast, hast du dann auch dann gegen Ende halt gesagt, so, man stand halt kurz bevor WrestleMania, weil Dezember, und WrestleMania ist halt dann schon im April, und da hat man sich dann vielleicht halt gedacht, so ist Goldberg jetzt nicht der ideale Champion, der Richtung WrestleMania gehen sollte. Und
das
kann ich halt auch so sehen, ne? Weil ich weiß halt nicht, wie das dann aussehen würde, wenn ein Chris Benoit gegen Goldberg an der Stelle gewesen wäre. Oder ob man überhaupt zu dem Zeitpunkt geplant hatte, dass Chris Benoit halt dann zu Raw draften wird, wenn er halt dann den Rumble gewinnt. Ja, und Backstage gab es dann halt auch wieder einen Vorfall zu der Sache, dass Goldberg dann auch gar nicht mit seiner Performance zufrieden war. Also die Backstage, die Leute dachten halt irgendwie, dass er generell nicht mit dem Match zufrieden war. Das kann man halt auch noch mit einbinden. Der hat dann halt Backstage dann Sachen um sich geworfen. Und als dann halt dann unter anderem ein Triple H dann halt reinkam und fragen wollte, ob alles in Ordnung ist, meint dann halt ein Goldberg so, ja, ich war einfach nicht zufrieden mit meiner Performance. Man hat auch während des Matches auch Buhrufe gehört, auch viele, oder was heißt viele, einige Botches während des Matches. Und ja, Goldberg war damit sichtlich nicht zufrieden gewesen. Die Folge dazu war eine Art Suspendierung, so wie ich das mitbekommen habe.
Ja, genau. Also es war dann so, dass in der Nacht, quasi nach dem Pay-Per-View, kam es da zu so einem Segment, wo Goldberg La Resistance angegriffen hatte und dann halt auch deren Frankreich-Flagge, die sie ja immer schon so dabei hatten, so zerstört hat, also hat den Stab, sage ich mal, so zerbrochen und daraufhin dann eine USA-Flagge genommen hat und damit halt dann natürlich so im Ring so posiert hat und dies und das. Und in einem Backstage-Segment danach kam es dann dazu, das war jetzt so die Storyline-Entschuldigung sozusagen so dafür, oder also die Storyline, ja, der Storyline-Grund, so, jetzt kam ich dann doch noch drauf, den es dann halt gegeben hat, dass Eric Bischoff ihn halt aufgrund dieses Verhaltens da gegen La Resistance und halt dadurch, dass er dann so die Flagge zerstört hat und das ist ja so richtig disrespectful so gegenüber so des ganzen Landes und sowas, dann halt für 30 Tage dann suspendiert hat, halt insgeheim sollte es dann natürlich so darauf dann hinauslaufen, dass es wohl eher von Vince McMahon ihnen nahegelegt wurde nach dem Wutausbruch in der Nacht davor, nach dem Pay-Per-View-Match, ob er nicht einfach mal eine kurze Auszeit nehmen soll, so ein bisschen so runterkommt, ne, und halt, weil sowas können wir hier so nicht gebrauchen, so eine Locker-Room, dass da einer dann die ganze Zeit da so Ärger macht, halt irgendwie, also ja auch so Stühle rumgeworfen haben und all sowas. Und halt, ja, das geht ja halt einfach gar nicht, also professionell ist was anderes, so ja, nach dem Motto. Richtig. Ne, und ja, auch allgemein halt zu dem, nochmal ganz, 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 ganz kurz zu dem Titelmatch so zurückzukommen, ne, ach, ein weiterer Grund, nicht mal, dass man die vielleicht nicht so für die WrestleMania-Season so sozusagen als Champion so bereit gesehen hat, das ist natürlich auch ein großer Grund. Also zum anderen natürlich auch, was mir jetzt halt bis vor kurzem auch noch gar nicht so bewusst war, da er halt wirklich nur diesen Einjahresvertrag gehabt hatte, der dann ja halt nach WrestleMania auch dann wieder so zu einem Ende gekommen wäre. Und wenn man ihn da dann in so einem Titelmatch hat, und dann hätte man vielleicht gar nicht gewusst, ja, lassen wir ihn jetzt hier eigentlich verteidigen oder so. Ne? Wenn er ihn verteidigt, dann ist in eine Woche oder zwei später, läuft dann der Vertrag aus und er ist weg. Das ist dann auch scheiße. Und dann hast du da so einen WrestleMania-Champion gehabt, der dann jetzt gar nicht mehr in der Company ist. Deswegen waren sich wahrscheinlich auch schon so ein bisschen unsicher. Und Bruce Pritchard sagt dann übrigens, was ich auch sehr interessant fand, dass tatsächlich in diesem Zeitraum rum, so vor, noch kurz vor dem Armageddon-Pay-Per-View, wo es ja schon mal kurze Anspielungen so, auch so ein Backstage-Treffen sozusagen in so einem Interviewsegment mit Brock Lesnar gab, so da hat das Creative-Team um Bruce herum scheinbar schon mit dem Gedanken halt von seinem Brock Lesnar gegen Goldberg-Match gespielt.
Mhm.
So zu dem Zeitpunkt wusste man natürlich auch noch nicht, dass Brock Lesnar dann ebenfalls die Company verlassen würde. Dann ja auch erstmal wohl geplant, dass er dann wohl als Sieger davon gegangen wäre. Das kommen wir dann ja auch noch gleich dann dazu. Ist dann ja auch noch alles ein bisschen anders passiert.
Genau, richtig. Natürlich ein Segment, wovon wir jetzt schon ein Stück weiter sind, was aber die ersten Schritte schon bei Survivor Series gab oder den ersten Moment. Aber dazu gleich mehr. Ja, nach dieser Storyline-Suspendierung oder beziehungsweise auch dieser Suspendierung, Anführungsstrichen, dann auch dann in Wirklichkeit, machte sich dann Goldberg so langsam bereit für den Royal Rumble und die Wochen davor traf er halt auf einen alten ja, Kameraden, Gegner, je nachdem, wie man es nennen mag, auf Scott Steiner, der ja auch in der Zeit halt für die WWE aktiv war und ich auch halt vorhin erwähnt habe, dass man hätte einen wie mit Scott Steiner auch nochmal einen Aufbau geben können. Also die beiden waren sicherlich oder hatten sicherlich eine Rivalität bei WCW gehabt. Und hier wäre es halt auch nicht schlecht gewesen, dass man halt ein bisschen wieder so ein Stück an WCW wieder anbindet. Das hat man natürlich mit Chris Jericho gemacht. Aber wäre auch schön, wenn man ein bisschen mehr halt in ein Match zwischen den beiden investiert hätte, um vielleicht einfach, ja, wie soll ich sagen, Goldberg auch nochmal besser dastehen zu lassen, weil, wie gesagt, Scott Steiner ist halt ein ehemaliger WCW-Champion. Das wäre halt dann besser gewesen als diese ganzen Wrestler, die man halt, diese ganzen Mid-Card-Wrestler, die man nicht in dieser Zeit halt hatte, ne, die
Nein.
man halt dann squashen ließ für Goldberg. Dann gab es auch dann halt ein Match, unter anderem ein Triple Threat Match gegen Test. Da hat man sich dann halt dann ja darum erkoren, wer halt am Rumble Match teilnimmt. Es gab nochmal halt auch noch eine Over the Top Rope Challenge, wer den Nummer 30 Spot bekommt. Das sollte dann halt Goldberg auch für sich entscheiden. Und ja, wir sind auch dann schon langsam beim Rumble angekommen, wo er auch dann als Nummer 30 ja dann rauskommen sollte. Aber im Pay-per-View vorher gab es noch ein Interview, oder soll es ein Interview geben mit Goldberg. Der wurde aber da unterbrochen, wie auch schon er diese Person bei Survivor Series unterbrochen hatte, Brock Lesnar. Und Brock Lesnar meinte da halt dann klar, dass Goldberg hier eigentlich kein Grund sei, ja, zu interviewen, sondern eher mehr Brock Lesnar selber. Er ist der WWE-Champion, er hat den Titel verteidigt. Und Goldberg findet halt so ein bisschen halt an, auch da ein bisschen Mindgames zu betreiben, Kopfspielchen zu betreiben, indem er halt dann Brock Lesnar irritieren wollte, dass Hardcore Holly hinter ihm steht, mit dem er zu dem Zeitpunkt halt eine Rivalität hatte. Und ja, wie es halt dann so sein sollte, passierte dann während des Rumble-Matches, dass Brock Lesnar reinkam und Goldberg dann halt ja, das Match kostete, ihn dann F5 verpasste und dann ja eliminiert worden ist. Nicht von Brock selber, aber halt dann von einem, der dann halt drin stand. Goldberg war eigentlich gerade dabei, den ganzen Ring aufzuräumen. Und ja, somit war seine Möglichkeit, nochmal bei WrestleMania sich den Titel eventuell wiederzuholen, passé, wie man so schön sagt. Und nach diesem, ja, nach dieser vergeblichen Möglichkeit, sich ja den Titel wieder ergattern zu können, war natürlich ein Goldberg sehr gefrustet. Und ja, wurde dann Backstage bei Raw dann auf oder von Steve Austin angesprochen über die ganze Sache. Und der teilte ihn dann mit, dass er ein oder gewisse Tickets für den kommenden SmackDown Pay-Per-View No Way Out hätte, wo ein Brock Lesnar natürlich seinen Titel verteidigen wird. Und er ihn natürlich Goldberg gerne geben würde, weil er könnte jetzt damit nicht so sehr was anfangen im Gegensatz zu Goldberg. Und der doch einfach mal dann schaue, ja, was sich dann da halt ergibt und ja, dann sagen würde, hey, so mach etwas oder mach nicht etwas, don't do, I wouldn't do, oder was hat
Ja,
er dann
genau,
nochmal
so
gesagt?
quasi so nach dem Motto, so er hat ja, glaube ich, so erwähnt, so, wenn du dann dahin gehst, so, du vertrittst nicht Raw, sondern du vertrittst Stone Cold Steve Austin, also tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Also ist dann ja quasi schon mal so, ja, es gibt nicht viele Sachen, die Steve Austin so nicht tun würde. Ne? Also da konnte man sich also schon mal auf einiges einstellen, sozusagen. Schon mal so ein bisschen, ja, dieses Foreshadowing, wie man so schon sagt. Ne? Das ist schon mal so ein, ja, kann man eigentlich vorhersehen, dass es da zu irgendeiner Situation kommen würde.
Es gab natürlich im Aufbau zu dem Pay-Per-View natürlich hin und wieder mal Brock Lesnar und Paul Heyman, der damals der GM von SmackDown war, Andeutungen halt, dass die halt mitbekommen haben, dass ein Goldberg natürlich sich da eventuell auf dem Weg machen wird, da bei No Out zu erscheinen. Was dann auch der Fall war, dass man auch dann während des Pay-Per-Views, No Out Pay-Per-Views, ja, Goldberg dann in den Zuschauern rein gesehen hat und es auch noch während des Pay-Per-Views zu einer kurzen Promo kam. Da kamen Brock Lesnar und Paul Heyman raus und haben da ja, Goldberg provoziert, der dann in der ersten Reihe saß. Und ja, es kam dann zu einem kurzen Showdown, wo dann ja, Goldberg da die Oberhand behielt, aber dann von den Polizisten abgeführt worden ist. Und ja, später dann im Main Event sollte dann Goldberg dann doch nochmal sein Spear zeigen können. Und ja, also unter anderem natürlich Brock Lesnar Schwächen. Ich will jetzt nicht sagen, er hat jetzt hauptsächlich so dabei dazu beigetragen, dass Brock Lesnar den Titel verloren hat, weil danach gab es halt dann nochmal einen Moment oder nochmal weitere Szenen, die dann im Match dazu beiführten, dass Brock Lesnar das Match verliert. Mhm. Aber man hat es natürlich dann so dastehen lassen oder so aussehen lassen, dass ja, Brock Lesnar den Titel wegen Goldberg verloren hat und Brock Lesnar dann halt ja dann in den kommenden SmackDown-Folgen dann seinen Unmut auch dazu geäußert hat. Und ja, man dachte natürlich, Brock Lesnar wird natürlich jetzt Jagd machen, nochmal ein Rematch gegen Eddie Guerrero annehmen oder beziehungsweise seine Rematch-Clause aktivieren. Der entschied sich aber eher dazu, halt, dass man Brock Lesnar gegen Goldberg für WrestleMania einsetzen sollte, was du auch eben gerade halt erwähnt hast. Den Anfang gab es ja zu dieser Rivalität schon bei der Survivor Series, wo ein Brock Lesnar dann interviewt worden ist und ein Goldberg unterbrach und meinte dann halt dann so, weil die damals beide World Champions waren, dass man dass sich ein Brock Lesnar doch lieber angucken sollte, wie ein richtiger Weltchampion das Ganze macht. Und ja, natürlich eben gerade nochmal die ganze Story dazu erläutert. Im Laufe der Wochen natürlich wurden viele Sachen gemacht. Steve Austin wurde unter anderem als Special Guest Referee angekündigt für dieses Match. Brock Lesnar bekam natürlich mit, dass Steve Austin da auch seine Finger mit im Spiel hatte. Dann gab es zwischen denen auch Reibereien. Brock Lesnar machte unter anderem halt einen Auftritt bei Raw, in dem halt dann Steve Austin attackierte, klaute ihn auch seinen, was war das nochmal, dieses?
Hier, das Quad.
Squad, ja. Quad, genau. Ja, genau. Dieses Quad. Und ja, so war es auch nicht mehr wirklich lange, der Aufbau. Hier in diesem Jahr fand die WrestleMania 2 Wochen ja, vom eigentlichen Zeitpunkt statt. Das wird ja meistens immer Ende März, Anfang April. Aber hier waren es dann schon Mitte März.
Ja. Da gab es, also,
Entschuldigung. Ja, nee, erzähl.
Sind auch noch diesbezüglich auf den Aufbau halt so bezogen, kam es dann natürlich dann auch schon dazu, dass dann rauskam, dass er eben nicht nur Goldberg nicht noch einen längeren Vertrag unterzeichnen würde, um halt noch bei der WWE zu bleiben, sondern dass er halt auch Brock Lesnar wirklich dann die Company verlassen würde, halt nach dieser WrestleMania, weswegen man sich dann wohl dazu halt entschieden hat, so klar, man bewirbt das Match noch so bei Raw und hat dann noch so einen Spieler und so, hey, bei WrestleMania kommst du zu diesem Match und so dies und das, aber beide hatten quasi keine Auftritte mehr, so bei Raw selber oder halt auch bei SmackDown jetzt in Form von Brock. Und ja, die haben sich dann einfach halt so gedacht, so die Zeit, die TV-Time, so benutzen wir dann lieber für andere Stories, für andere Wrestler, als dann so die beiden, die dann halt sowieso nicht mehr da sein werden. Und ja, deswegen, ja, so wirklich bei den Wochenshows hat man die dann nicht mehr gesehen. Und es gab dann halt nur das typische Promomaterial. Und das nächste Mal, als man sie dann wieder im Ring gesehen hat, war dann tatsächlich erst bei Mania.
Ja, genau, das stimmt. Also Lesnar hatte hier und da mal wieder so ein paar Squash-Matches so gegen Billy Gunn und gegen Orlando Jordan, Hardcore Holly und so, aber sonst wirklich nicht der Rede wert. Also was ich mitbekommen habe, jetzt unabhängig jetzt so von dem Podcast, war auch eigentlich geplant, dass man, ich glaube, ich müsste das bei Jim Ross's Podcast gehört haben, dass eigentlich geplant war, dass man Goldberg squashen lässt. Also dass man da irgendwie nur irgendwie, keine Ahnung, das macht, wofür eigentlich Goldberg bekannt war, dass das halt dann mit Brock Lesnar dann halt sein sollte, dass Brock Lesnar ihn dann halt in kürzester Zeit fertig macht. Aber also, ja, so sollte es halt nicht der Fall sein, weil Vince McMahon da halt auch irgendwie sauer war, dass sich dann halt Brock Lesnar kurzfristig dazu entschieden hat, sich bei der ja, NFL zu bewerben und dann mal da zu versuchen. Und ja, dann, wie es dann halt hieß, ne? Also man hat sich aber für ein typisches ja, Babyface-Finish entschieden.
Genau.
Beide waren in diesem Match sehr lustlos. Und das war auch sehr interessant, nicht in der positiven Weise, dass die Fans das alles wussten und natürlich dann auch dann richtig gechantet haben, ne? Also richtig dann da gerufen haben, you sold out und alles. Und ein Brock Lesnar dann auch dann ein bisschen dann aus dem Kayfabe ging nach dem verlorenen Match und den Mittelfinger in die Zuschauermenge gezeigt hat. Ja, was auch eine interessante Story mit sich bringt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sowas gab es in der Form auch noch vorher nicht und wahrscheinlich auch seitdem halt so nicht mehr. Ja. Dass man sich da wirklich, also gerade mit beiden Betroffenen und noch so, man hat ja immer mal irgendwie sowas, wenn vielleicht einer so die WWE dann doch verlässt und dann doch mal so ein letztes Match hat oder irgendwie sowas, ne, was dann gerade beide Kontrahenten auch noch so dasselbe Schicksal sozusagen haben, das ist schon so, ja, einmalig, kann man schon sagen, aber ja, mehr oder weniger auch zum Glück einmalig.
Ja, genau. Es ist natürlich dann hier auch interessant, halt nochmal das Ganze zu beleuchten, weil wir jetzt schon in einer Zeit sind, wo ja Goldberg schon wieder seine Rückkehr gefeiert hat, aber in der damaligen Zeit natürlich nach seinem Abgang er natürlich auch viel gegen WWE gestichelt hat und dann erzählt hat, er sei kein Fan von diesem Business, aber ja, er hat natürlich aber das Geld angenommen, ne? Ja. Also so ehrenhaft war er.
Geld spielt dann am Ende des Tages immer so die größte Rolle. Bei ihm hat man teilweise dann doch das Gefühl, also ich meine, gut, ne, geben das an, ist ja, ja auch jetzt nichts Verwerfliches so dran. Richtig. An sich. Ne? Das hat jemand, der jetzt nicht, wie wir ja zu Anfang gesagt haben, nicht mit dem Wrestling so aufgewachsen und hat das jetzt nicht als irgendwie so einen Traum verfolgt oder so. War bei ihm so ein schöner Zahltag und durch den natürlich Zufall so ein bisschen reingefallen ist sozusagen. Und ja, hat halt mitgenommen, was ging, kann man so sagen.
Richtig, genau. Ja, und damit schließen wir das Kapitel aus dieser Zeit von Goldberg. Ja, ich hoffe einerseits, es hat euch gefallen, dass wir euch einmal da in den Memory Lane mitgenommen haben über das ganze Jahr 2003, 2004. Was kannst du so über diesen Run sagen in dieser Zeit?
Ja, also insgesamt bleibt natürlich festzuhalten, es sind viele Sachen, sag ich mal, auch so passiert, die dann auch, falls ihr da die Lust habt, auch in die Bruce Pritchard Podcast Something to Wrestle With mal nachhören könnt, die halt wirklich unglücklich auch gelaufen sind, gerade mit den ganzen Backstage-Geschichten, dann Segmente, die nicht so wie geplant halt durchgelaufen sind, sondern immer das Gefühl hatte, so alles, was da mit Goldberg so zu tun hatte, als was der Junge so angefasst hat, ist so ein bisschen nicht komplett in die Hose gegangen, aber hat sich auch nicht die glücklichsten Resultate so erzeugt. Ich glaube, so kannst du im Endeffekt auch so im Großen und Ganzen bleibt das auch so bei mir im Kopf. Eigentlich hat so dieses Aufeinandertreffen mit The Rock gerade auch so sein Debüt an sich. Ist wahrscheinlich so das, was am meisten so im Kopf immer so hängen geblieben ist und was ich mir auch ganz gerne jetzt das ein oder andere Mal nochmal in der Vergangenheit nochmal so angeguckt habe, weil auch dieser Reaction und sowas, das ist schon immer cool gemacht und auch The Rock hält natürlich auch den Spear wie sonst was. Also dafür ist er auch immer so bekannt, solche Aktionen da auch so gut aussehen zu lassen. Und ja, vielleicht hätte man es noch ein bisschen mehr rausschlagen können, wenn denn der Titelgewinner vielleicht schon bei dem SummerSlam so passiert wäre, weiß man jetzt auch nicht ganz genau. Ne? Danach war auch halt so die Luft dann so ein kleines bisschen mehr schon so raus, dass so Triple H wieder verteidigen durfte. Mhm. Aber gut, ja. Wenn wir da ja beide nicht so die großen Triple H-Fans sind oder sowas, dann will ich jetzt nicht so die alleinige Schuld daran geben. Ne? Aber ich sag mal so, wenn Vince jemanden beschuldigen will, dass er so die Karriere von Bill Goldberg getötet hat, dann ist es eher Triple H anstatt Bruce Pritchard.
Ja, genau. Ja, also kann man da sagen. Für mich war es ein interessanter Run in der Zeit, muss ich sagen. Also man hat schon in einigen Sachen das Beste daraus gemacht, muss man sagen. Ja, wie gesagt, einige Sachen hätte man nochmal ein bisschen ummachen können, so wie Scott Steiner, wie das Match mit, das man hätte irgendwie Scott Steiner mit in die Geschichte einbringen können. Mhm. Aber im Großen und Ganzen auch mit dem Brock Lesnar, mit der Brock Lesnar Story ein bisschen unglücklich gelaufen. Das ist so meine Erinnerung, die noch so im Kopf blieb, halt das Match mit Brock Lesnar, beziehungsweise die Story, die ja eigentlich recht gut aufgebaut worden ist. Nichtsdestotrotz hat dann Goldberg dann beim zweiten Mal das Ganze dann besser gemacht. Und wir haben natürlich jetzt hier auch ein Happy End in der heutigen Zeit, was nochmal halt interessant ist, nochmal die damalige Zeit und die heutige Zeit, wofür ja auch unser Podcast da ist. Und liebe Zuhörer, wir sind dann auch schon am Ende angekommen. Wir haben natürlich unsere jeweiligen Instagram-Profile, wo ihr uns halt schreiben könnt und gerne mitteilen könnt, wie ihr halt, was ihr halt von unserem Podcast hält und desgleichen. Natürlich auch über Kritik. Und abschließend kann man dann halt dann sagen, dass wir uns dann nächsten Donnerstag hören und ihr gespannt bleiben könnt, ja, was wir dann im Petto für euch haben.
Genau, also ich hoffe, ihr freut euch auch darauf wieder. So wie anfangs ja auch erwähnt, die Aufrufe und auch die Resonanz ist ja wirklich immer weiter gestiegen und auch das freut uns natürlich riesig. Und ja, in dem Sinne ziehen wir unser Ding weiter durch, freuen uns weiter von euch zu hören und hoffen, ihr freut euch auch wie immer auf die nächste Woche, auf die nächste Folge und auf das nächste Thema.
Okay, liebe Zuhörer, das war's von mir, Ray und mein Buddy Kevin. Wir verabschieden uns von euch und hören uns am nächsten Donnerstag von Ruthless Aggression.